Jacobin.
Wie sieht die Partei aus, die wir heute brauchen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die neue Ausgabe des Jacobin-Magazins. Jetzt Abo abschließen auf www.jacobin.de und das neue Heft direkt zugeschickt bekommen.
Wer die KI sagt, ist schon reingefallen. Was da kommt, ist keine neue Kollegin. Es ist unsere kollektive Geistesarbeit im Dienste von Krawattenidioten. Von Dietmar Dart. 1. Vorspiel und Gleichnis. Es war einmal eine kleine Gemeinschaft tapferer Menschen in einer entlegenen, unwegsam bergigen Gegend. Eine junge Frau dort hatte einen Unfall und danach ein kaputtes linkes Bein. Sie konnte nicht mehr klettern, sammeln, jagen und kaum die wilden Kinder ihrer Verwandten hüten, denn diese Kinder liefen und kletterten ihr andauernd davon. Sie wurde natürlich Erfinderin. Ihre Maschinen aus Holz und Seilen erleichterten den anderen das Leben. Ein nicht unberechtigter Kult der Bewunderung kam um sie auf. Als sie starb, fingen ihre Schülerinnen und Schüler an, links zu hinken. Sie pflegten das Erbe der Bewunderten auch, indem sie neue Erfindungen machten. Eines Tages kamen Menschen von woanders ins Gebirge. Die staunten über die technische Welt dort oben. Dann verrieten sie den Bergmenschen, dass jenseits der Berge die Technik noch viel weiter war. »Man hat bei uns Roboter«, sagten sie. »Die denken genau wie wir und ihr.« Da fragten die Bergmenschen, »denken sie schon gut genug, dass sie hinken können?« 2. Facharbeit, Affen und Papageien. Neuerdings bringen gewisse Personen, die schlecht denken, reden und schreiben, den Maschinen das Schreiben, Reden und Denken bei. Anders als diejenigen, die in den Bergen hinkende Roboter bauen, können sie sich dabei aber nicht darauf herausreden, dass sie von Nachrichten isoliert leben, die sie auf bessere Ideen bringen könnten. Reden wir über qualifizierte oder, wie man früher sagte, geschickte Arbeit. Wird sie gerade abgeschafft? Die Behauptung steht vielfach im Raum. Wir haben jetzt ja künstliche neuronale Netze, bald sogar kosteneffizientes Quantencomputing. Wozu brauchen wir da noch Fachpersonal? Umgekehrt aber fragt man auch, ordnen sich um die neue Technik vielleicht neue Fächer? Entstehen da neue Qualifikationswege für Lernwillige? Zwischen 2015 und 2017 haben Rune Oberg, Duncan Gully und andere Gelehrte in Ländern wie Schweden und Großbritannien, also in arbeits-, verwaltungs- und überhaupt verfahrenstechnisch weit fortgeschrittenen Wirtschaftszonen, einige Untersuchungen angestellt, die zu Ergebnissen führten, aus denen sich schließen ließe, dass ein altbekannter Befund der an Marx geschulten Kapitalismuskritik nicht mehr stimmt. Im dritten Band seines Hauptwerks »Das Kapital« behauptet Marx, für das von ihm korrekt vorausgesehene Zeitalter der zunehmenden Kapitalkonzentration eine Tendenz der Veränderung des Arbeitslebens, die wir heute zwar tatsächlich vorfinden, die aber im Zeichen der Digitalisierung von anderen Tendenzen konterkariert zu werden scheint. Modisches Managergeschwätz nennt jene von Marx entdeckte Tendenz mit pseudosportlichem Vokabular gern »Flexibilisierung«. Gemeint ist, dass Krawattenidioten im 27. Stock irgendeines Hochhauses in irgendeinem Bankendistrikt, irgendeiner reichen Großstadt per Headset, zahllose abhängig Beschäftigte willkürlich durch die Welt schubsen und ihnen dabei jede Chance verwehren, sich unter Berufung auf ihre ausbildungsbedingte Unersetzlichkeit in qualifizierten Interessenverbänden zu organisieren. Das entspricht der Diagnose von Marx, die Übermacht des Kapitals neige zur Aufhebung aller Gesetze, welche die Arbeiter hindern, aus einer Produktionssphäre in die andere oder aus einem Lokalsitz der Produktion nach irgendeinem anderen überzusiedeln. Die Monopole streben, heißt es da weiter, die totale Gleichgültigkeit des Arbeiters gegen den Inhalt seiner Arbeit an, mittels umfassender Reduzierung der Arbeit in allen Produktionssphären auf einfache Arbeit, also auf etwas, das zur Not auch ein dressierter Affe machen kann oder im Callcenter ein Papagei. Der Wegfall aller professionellen Vorurteile bei den Arbeitern, von dem in der betreffenden Marx-Passage die Rede ist, mag bei oberflächlichem Lesen hübsch weltoffen klingen. Doch in dem Fall, dass dabei vormalige Fachkräfte gemeint sein sollten, ist das keineswegs ein Merkzeichen der Emanzipation von etwas, das der freien Entfaltung menschlicher Subjektivität hinderlich wäre, sondern bloß eine besonders wirkungsvolle Spielart der Unterwerfung des Arbeiters unter die kapitalistische Produktionsweise. Manch ein Aufmacher im Wirtschaftsteil einer Qualitätszeitung, die immer mehr Rechtschreib- und Grammatikpatzer zulässt, weil sie die menschliche Korrekturarbeit spart, trötet selbst in diesem Zusammenhang von Chancen, aber dahinter steckt nur das Kommando. Heute hier, morgen da, wie das Kapital es will. Ein Berufsleben unter dieser Fuchtel wird schnell zum irren Wechsel von Warterei und atemloser Eile für alle, die kein Kapital besitzen. Die Arbeitsmedizin darf dann, wenn sie überhaupt zu Wort kommt, nur noch vorwurfsvoll konstatieren, dass so etwas den Homo sapiens keineswegs langsamer oder angenehmer verschleißt als das Hacken und Herumkriechen in Minenschächten oder das 40 Jahre lang währende Ausführen hirnloser Handbewegungen am Fließband. Im Bannkreis der Informationstechnologiebranche, IT, also auf demjenigen Zweig der Gesamtökonomie, an dem die Treibmittel der Digitalisierung reifen, kann man aber auch Vorgänge ganz anderer Art erleben. Wer dieses Business kennt, wird nicht nur die Ersetzung geschickter Arbeit durch einfache kennen, sondern umgekehrt auch die Ersetzung einfacher Arbeit vieler Leute durch die geschickte Arbeit Einzelner. Im Frühjahr 2024 zum Beispiel machte eine Geschichte im Netz die Runde, die unter anderem auf der britischen Tech-Webseite The Register zu lesen war und von einem Profi erzählte, der bei einem Anbieter für teure Speicherarrays, also Datenschatztruhen, unter Vertrag stand. Den holte ein Klient per Flugzeug in eine europäische Stadt, wo er das Wochenende in einer Hotelsuite für $5,000 pro Nacht verbrachte, auf Abruf, plus Gefahrenzulage, nur um am Ende ein Problem zu lösen, dessen Beseitigung nicht mehr als 5 Minuten konzentrierten Nachdenkens und fachkundigen Handelns erforderte. Wenn das Lohnarbeit ist, dann jedenfalls eine komfortable, für die Lenins Wort von der Arbeiteraristokratie, die am Klassenkampf kein Interesse hat, fast eine Verniedlichung darstellt. Wer die Wochenend-Hotel-Geschichte als bloße Anekdote abtun will, sollte sich den Studien von Oberg, Gallier und ihresgleichen stellen, die ich bereits erwähnt habe. Während sich in den produktionstechnisch weitest fortgeschrittenen Gegenden die Zahl der in klassischer Industrieproduktion Beschäftigten seit den 1960er Jahren stark verringert, ja teils sogar halbiert hat, ist bis 2010 der Anteil der Hochqualifizierten von 7-15% auf 32-40% angewachsen. Seit den 1990er Jahren vermehren sich in besagten Zentren sowohl die besonders hoch- wie die besonders niedrig qualifizierten Jobs anteilig relativ zum Gesamtbeschäftigungsvolumen. Man spricht von Polarisierung. Mehr Billigjobs, mehr Elitejobs, weniger Mittelfeld. Sogar im legendär sozialstaatlichen Schweden lässt sich das seit der Jahrtausendwende nachweisen. Hat Marx sich mit seiner These der kapitalgetriebenen Nivellierung aller Qualifikationen also geirrt? 3. Woher kommt die Klickerei? Im März 2024 nahm ich als journalistischer Beobachter an der Frühjahrstagung der American Chemical Society, ACS, in New Orleans teil. Der ungarische Wissenschaftler Oldamur Holotsky hielt dort einen Vortrag über seine Forschungen zur Frage der Verbreitung von Mikroplastikteilchen in lebenden Organismen. Er berichtete von Computersimulationen, die unter anderem der, mittlerweile auch experimentell bestätigten, Vermutung nachspüren sollen, dass solche künstlichen Partikel sogar die Schranke zwischen dem Blutkreislauf und dem Hirn überwinden, obwohl diese Schranke eigentlich zu den bestgesicherten Firewalls der Biosphäre zählt. Im Zuge seiner Ausführungen ließ Holotsky die Bemerkung fallen, er bevorzuge Modelle, in denen die Mikroplastikfetzen möglichst klein ausfallen. Aus dem Publikum wollte jemand wissen, weshalb. Weil kleinere Bruchstücke weniger Moleküle enthalten als große. Dann muss die Maschine weniger komplizierte Wechselwirkungen berechnen, erklärte der Wissenschaftler. Im Anschluss an den Vortrag fiel einer Kollegin in kleinerer Runde dazu etwas Bemerkenswertes ein. Je mehr in allen Medien von intelligenten Systemen, von KI und so weiter geredet wird, desto kleinteiliger wird meine Arbeit am Rechner. Fließende Abläufe werden zerstückelt, dauernd generiere ich per Klicks Daten und Metadaten, kreuze an und fülle aus. Ich frage mich, ob dabei irgendwer meine Arbeit so erforscht wie Herr Holotsky den Plastikmüll, den er studiert. Die Frage, sind die neuen Systeme überhaupt in der Lage, menschliche Arbeit bedarfsgerecht zu ersetzen oder auch nur zu ergänzen? Interessiert nämlich Leute, die sich Arbeitgeber, Unternehmer oder Venture Capitalists schimpfen, also Herrn Bill Gates und ähnliche Mikroschufte, leider gar nicht. Empirisch konnten wir anderen in der Runde das Bild bestätigen, und zwar quer durch die Berufslandschaft. Einen Zeitungsartikel so druckfertig zu machen, dass er auch online publiziert werden kann, verlangt zum Beispiel von der Redakteurin heute in manchen Redaktionen 3-mal so viele Schritte wie vor 10 Jahren. Vergleichbares erzählen Leute aus der Schwimmbad-Eintrittskarten-Datenverarbeitung, aus der Lagerabteilung im Möbelmarkt, aus dem Sekretariat der Arztpraxis. Alle stöhnen. Bürokratie. Aber anders als in den typischen modernen Büros der Verwaltung, von denen dieses Wort Bürokratie abgeleitet ist, entsteht bei der ganzen Klickerei eine gigantische Detailaufnahme menschlicher Arbeit, an der die Automaten lernen, was wir wann, wo und wie tun. Ein großes Medienhaus plaudert das im Frühjahr 2024 in einer Mitteilung an die Belegschaft sogar ganz offen aus. Vorgestellt wird darin ein Tool, also eine KI-Anwendung, die in-house entwickelt worden sei, mit Fokus auf den Einsatz in Redaktion und Verlag. Stolz vermeldet man, dass das Tool praktisch den gesamten Arbeitsablauf abbilden kann. Diejenigen, denen solche Tools gehören, werden sich aller Erfahrung nach die Gelegenheit, wenn beispielsweise die Geschäftszahlen schlecht genug sind, kaum entgehen lassen, damit zu drohen, jede Arbeit zu automatisieren, die von den noch vorhandenen Menschen nicht in stiller Demut und für wenig Geld geleistet wird. Ein Beispiel. Eine Callcenter-Beschäftigte konnte bis zur Ausrufung des KI-Zeitalters in der Stunde 6 Gespräche mit hilfsbedürftigen Kundinnen und Kunden erledigen. Mehr nicht, da sie außerdem gehalten war, zwischen den Dialogen Protokolle des Besprochenen anzufertigen. Sie mag sich jetzt denken, wenn KI mir die Protokolltipperei in Zukunft abnimmt, dann werden die 6 Gespräche, die ich pro Stunde führe, vermutlich nützlicher und befriedigender, auch für mich, weil ich mehr Zeit für die einzelne Unterhaltung habe. Es ist ja doch frustrierend, Menschen mit Floskeln abfertigen zu müssen. Aber die Rechnung des Kapitals geht anders. Ab jetzt schaffst du 7 oder sogar 8 Gespräche in der Stunde, und falls du sie nicht schaffst, fliegst du raus, was übrigens auch dann passiert, wenn die toolgestützte Überwachung deiner Arbeit uns irgendetwas über deine Leistungen verrät, das uns nicht passt. Es gibt eine absolut hilflose Sorte Protest gegen das alles, die humanistische Sorte. Sie legt etwa dar, dass eine Maschine, die einen Haufen Wörter irgendwie verarbeitet, vielleicht nicht die ideale Instanz ist, um ein Gespräch durchzuführen und zu kontrollieren, dass nicht einfach ein zielloses Schwätzchen sein soll. Denn oftmals lässt sich dabei ein Problem nicht so lösen, wie man in der Schule eine Textaufgabe löst, da das in Rede stehende Problem erst einmal formuliert werden muss. Eine derartige Tätigkeit, sagt der Neohumanismus etwa in Gestalt eines der bedeutendsten Informatiker unserer Zeit, Judea Pearl, verlangt kausales Denken, wozu die nach Gewichtungen und sogenannten Temperaturen aufgeschlüsselte Sprachverarbeitung bei den jetzt so beliebten Chatbots und ihren rechenarchitektonischen Verwandten nicht in der Lage ist. Denn sie hängt an Wahrscheinlichkeitskalkülen, die sich zwar verfahrenslogisch, nicht grundsätzlich von der Art und Weise unterscheiden, in der auch das Menschenhirn Sprache prozessiert, aber eben keine selbstständige Verallgemeinerung von als Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorliegenden Datenmengen zu Kausalschlüssen zustande bringt. Nun sind Kausalschlüsse zwar ohnehin nur Näherungen, sofern nicht sämtliche Informationen zu allen Determinanten einer Angelegenheit bekannt sind. Aber wir Menschen denken nun mal in solchen Näherungen, und etwas, das nicht in ihnen denken kann, liefert folglich kein funktionales Modell unseres Denkens und kann es deshalb auch nicht ersetzen. Mehr noch, nicht mal unsere allergewöhnlichste Sprachpraxis wird von den Maschinenlernmethoden, die jetzt im Schwange sind, sachadäquat modelliert. Das jedenfalls haben in mühevoller Kleinarbeit wissenschaftliche Aufsätze in Publikationen wie Trends in Cognitive Sciences, Neuroscience and Biobehavioral Reviews oder Cortex nachgewiesen, verfasst von Leuten namens Noam Chomsky, Johann Jorb Bolhuis, Andrea Moro und vielen anderen. Angezweifelt wird, ganz abgesehen von Kausalschwäche und Sprachmodelluntauglichkeit, inzwischen sogar, ob das, was man bei Computern jetzt Lernen nennt, diesen Namen überhaupt verdient. Auch darüber gibt es ausführliche Literatur, zum Beispiel Gradient Expectations, Structure, Origins and Synthesis of Predictive Neural Networks von Keith L. Downing. Das Problem dieser ganzen humanistischen Schule der systematischen KI-Kritik als Vergleich von Computerleistungen mit menschlichen Maßen ist ihre Flughöhe. Die Frage, sind die neuen Systeme überhaupt in der Lage, menschliche Arbeit bedarfsgerecht zu ersetzen oder auch nur zu ergänzen? Interessiert nämlich Leute, die sich Arbeitgeber, Unternehmer oder Venture Capitalists schimpfen, also Herrn Bill Gates und ähnliche Mikroschufte, leider gar nicht. Sie ist ihnen schlicht zu hoch. Zum Wesen des Monopolkapitalismus gehört, dass die Mehrheit der Menschen in seinem Produktions- und Reproduktionsbann nicht nur vom philosophischen, sondern überhaupt von jedem einigermaßen voraussetzungsreichen Denken abgeschnitten dahinvegetiert. Die herrschenden Gedanken sind gröber als der platteste Vulgärmarxismus und funktionieren rein politökonomisch, auf unterstem Niveau. An sie aber wird die gesamte einigermaßen reichweitenstarke öffentliche Debatte über Arbeitsbelange angepasst. 4. Verdeckte Klassenkämpfe offen führen. Wer die KI sagt, ist schon reingefallen, denn das klingt inklusive grammatisches Geschlecht, als ginge es um eine neue Kollegin. Stattdessen hat das Kapital hier eine sehr clevere Art gefunden, bereits vorhandene Kolleginnen und Kollegen so zu vernetzen, dass sie die in jeder Vernetzung liegende Chance zum solidarischen kollektiven Handeln gar nicht mehr erkennen können. Ein ehemaliger Microsoft-Programmierer und jetziger Sprachwissenschaftler am Data Science Institute der Columbia University in New York namens Dennis J. Tenen hat Anfang 2024 in seinem hervorragenden Buch Literary Theory for Robots How Computers Learn to Write dazu eine Losung ausgegeben, die schnell weitestmögliche Verbreitung verdient. Artificial Intelligence is Collective Labor. Als kollektive Arbeit müsste KI eine entsprechende Bezahlung der Menschen bedingen, die diese Arbeit geleistet haben und weiterleisten, nicht obwohl, sondern weil sich diese Arbeit in teuren und sehr energiehungrigen Automaten vergegenständlicht. Die Archive, an deren Beständen generative KI trainiert wird, sind ja in letzter Instanz von Menschen angelegt, wenn auch oft schon maschinell kollationiert, gefiltert, organisiert. Die KI bringt das, was andere anderswo wissen oder anderswann wussten, zu denen, die es hier und jetzt wissen wollen oder sollen, damit sie es weiterverarbeiten können. Die KI als Lehrformel aber ähnelt eher als einem Netz dem von Marx entdeckten Warenfetisch, der ein gesellschaftliches Verhältnis, etwas wird verkauft und gekauft, für eine Eigenschaft der jeweiligen Sache hält, das Verkaufte und Gekaufte ist eine Ware, und obendrein auch noch die Verkehrsformen des betreffenden Verhältnisses für Attribute besagter Sache ausgibt. Waren haben Preise, jedes Ding braucht daher einen Preis. Der Fetisch macht das Verhältnis als Ganzes unsichtbar. Erkennbar sind dann nur noch Haufen von Einzelheiten, die ungeheure Warensammlung zum Beispiel, als die nach Marx der menschliche Reichtum im Kapitalismus verkürzt wahrgenommen wird. Das betrifft auch die wahre Arbeitskraft, deren Realität dann nur noch als unvermitteltes Nebeneinander von Dequalifizierung, Tagelöhnerei und Minijobs auf der einen Seite und Luxus-Hotelbereitschaftsdienst in First-Class-Debugging-Jobs oder anderen Vorzugstätigkeiten auf der anderen Seite aufgefasst werden kann. Die Schere dieses Nebeneinanders ist gar nicht so neu, sondern eine klassische Folge von Verschiebungen des Kräfteverhältnisses zwischen denen, die schuften, und denen, die kommandieren. Organisiert wird dergleichen schon immer gern als produktionstechnische Umwälzung. Wer die Galeerensklaverei einführt, schafft nicht nur niedrig qualifizierte und schlecht behandelte Ruderknechte, sondern auch den neuen Posten der Person, die den Takt trommelt, zu dem gerudert werden soll. Die darf ruhig ein bisschen länger ausschlafen, sie muss ja fit sein zum Trommeln. Das Wesen hinter der Erscheinung heißt Klassenkampf. Aber selbst die Thinktanks der herrschenden Klasse erkennen manchmal nur noch die Erscheinung, nicht das Wesen. Ein instruktives Beispiel bietet das sogenannte Produktivitätsparadox, der 4 Dekaden zwischen 1960 und 2000, das diese Thinktanks heute breit diskutieren. Die erste Welle der Computerisierung verlangsamte damals die Zuwächse der Produktivität der Ausgebeuteten zunächst, statt sie zu beschleunigen. Wenn das Kapital derzeit überhaupt noch vor irgendetwas Angst hat, dann davor, dass sich ein solcher Effekt bei den jüngsten Rechnertechnologien wiederholen könnte. Figuren wie der Innovationsforscher Chandar Velu oder der Fachmann für Industrieingenieurswesen Fatiro A. R. Putra erklären jenes vermeintliche Paradox zu einem naturgesetzlich auftretenden Faktor. Er gehöre, so lehren sie, einfach zu den Kosten der Integration neuer Technik in die Arbeitsabläufe. So kommt etwas Wichtiges bei ihnen nicht vor, der kleine und große Widerstand der Ausgebeuteten gegen die Intensivierung der Ausbeutung. Die Innovationsdenker ignorieren den Bummelstreik und die Sabotage, an denen nichts auszusetzen ist als der geringe Organisations- und Bewusstseinsgrad. Vorsätzlicher Kampf, überall und immer, wäre schöner. 5. Nachspiel und Perspektive. Computer könnten vielen Menschen langweilige, stumpfsinnige oder allzu speicherintensive kognitive Arbeit abnehmen, genau wie andere Maschinen unsere Körperkraft dergestalt ergänzen können, dass wir uns weniger schinden müssen. Besser noch, was manche Kritik den in künstlichen neuronalen Netzen implementierten Sprachmodellen heute ankreidet, nämlich, dass sie unter bestimmten Umständen ein Sprachverhalten zeigen, das vom Menschlichen bedeutend abweicht und dem Umriss nach unmögliche Sprachen ahnen lässt, könnte vom Makel zum Vorzug dieser Systeme werden, wenn man sie nicht mehr als Taktgeber menschlicher Arbeit einsetzen würde, sondern als Generatoren des Unbekannten. Allerdings war in der historischen Realität schon die Dampfmaschine primär ein Werkzeug der Menschenquälerei in der Fabrik und eben kein Gerät, an dem man die Befreiung von Plackerei und Not hätte üben können. Computer erschließen der Ausbeutung jetzt die letzten Nischen in den Köpfen. Alle Produktionsmittel im Joch der Klassengesellschaft kann man mit Hilfsmitteln der Freiheit in einem gerechten Gemeinwesen vergleichen. Aber der Vergleich hinkt. Das tut er allerdings nicht von Natur. Es ist da auch kein Unfall passiert. Das Monopolkapital hat dem Vergleich sein Spielbein gebrochen. Dafür wird es bezahlen müssen.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man Jacobin. Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.